Deine Batterie ist ein bisschen leer, aber so ist es. Guten Morgen. Es ist unser letzter Tag gemeinsam, es ist mein Dharma-Vortrag. Und ich plane, ich habe es auch letztes Mal, manche von euch weiß, ich weiß nie, was ich sagen würde, nur ganz kurz vorher, was ich darüber reden werde. Ich vorbereite meine Vorträge normalerweise an dem Morgen, wenn ich das gebe. Und natürlich habe ich Sachen, die ich habe so ein Archiv und so, aber daraus versuche ich immer den Vortrag neu. Weil ich lasse mich einfach eindrücken von was gerade ist oder auch was gerade in mir ist. Und ich wollte heute sprechen über ein Aspekte von Zen-Praxis, der manchmal oft missverstanden ist und gleichzeitig ein zentraler Aspekt, Zen zu praktizieren. Und ich fange damit an mit einem Koan von der Heiji Kanroku, der Blue Cliff Record. Und es ist ein ziemlich bekanntes Koan. Und es geht folgendes. Kaiser Wu von Ryo fragt den großen Meister Bodhidharma, was ist der höchste Sinn der heiligen Wirklichkeit? Bodhidharma sagte, weit und leer, kein Heiligkeit. Der Kaiser sagt, wer bist du, der du mir gegenüberstehst? Bodhidharma sagt, ich weiß es nicht. Der Kaiser war ihm nicht gewachsen. Schließlich überquerte Bodhidharma den Fluss Yangtze und kam in den Königreich Gi. Später fragt der Kaiser dem Shinko, seine Minister, nach seiner Meinung. Shinko sagte, weiß Eure Majestät, wer dieser Mann ist? Der Kaiser sagt, ich weiß es nicht. Shinko sagte, er ist der Mahasattva Avalokiteshvara, der das Siegel der Buddha-Geistes übermittelt. Da reut es den Kaiser und er wollte Bodhidharma durch einen Boten zurückholen. Shinko sagte, es hat keinen Sinn, dass Eure Majestät ihn durch einen Boten zurückholen versucht. Selbst wenn ihm alle Menschen in Länder nachliefen, würde er nicht umkehren. So. Dieses ist, steht hier, dass angeblich der Emperor Kaiser Wu hat reagiert am Anfang der 6. Jahrhundert in China. Und Bodhidharma ist der Mensch, der die Sagen Buddhismus oder Chan oder Zen nach China gebracht hat. Er sollte angeblich ein indischer Prinz sein, der viele Jahre studiert hat und mittlerweile manche Forscher glauben, dass tatsächlich sein Lehrer war eine Lehrerin, eine Meisterin, ein großer Heiliger sozusagen in Indien. Und die sind auch nicht wirklich sicher, ob Bodhidharma existiert hat. Aber was so wichtig ist, ist nicht, ob er tatsächlich existiert hat oder nicht, sondern die Bedeutung für das Weitergeben und der Lehre. Und da sind verschiedene Aspekte, die man an diesen Koan damit arbeiten werden, wenn man es als Koan bearbeitet. Aber ich wollte der erste Aspekt ein bisschen gucken. Es zwei Sachen. Der Kaiser Wu, der bekannt war als ein ganz großzügiger Mensch, der hat viele buddhistische Tempel und Häuser und alle möglichen Sachen gemacht. In der ganzen Land, der war bekannt als ein sehr großzügiger, wie gesagt, fast selbst ein Heiliger, für was er getan hat. Und er fragt ihn, und es ist manchmal wirklich hilfreich zu vorstellen, genau ein Zeuge für diese Situation sein. Oder vielleicht, ob du wirklich zu diesem Zeit da war, als die beiden sich treffen. Und der Kaiser fragt ihn, what is the meaning? What is the biggest, most holy teaching? Was ist der größte Heiligkeit? Und Bodhidharma antwortet, weit und leer. Kein Heiligkeit. Nothing holy. Nothing sacred. Und er sagt das zu einem Mann, der fast sein ganzes Leben und sein ganzes Geld ausgegeben hat, eine Sache nach dem anderen zu tun. Und ich gebe der Kaiser Wu ein gutes Gedanken. Ich glaube, es war nicht nur, dass er sich selbst darstellen wollte, sondern dass er wirklich geglaubt hat, dass durch sein Tat, dass er wollte etwas für andere Menschen helfen. Und so vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es sein könnte für ihn, wenn auf einmal jemand sagt, es ist null wert. It's not worth anything. It's not holy. Um vielleicht ein bisschen zum Spüren, was das heißen könnte, wie wäre es für dich? Kennst du eine Situation in deinem Leben, wo du wirklich gut gemeint hast? Dass du wirklich versucht hast, etwas zu geben oder zu tun für jemanden? Vielleicht nicht so groß wie Tempel zu bauen und dieses und das, aber mit aller guter Wille. Und der Mensch oder Menschen, die das bekommen sollte, naja, und? Big deal. Oder ist nicht so wichtig. You know, just think a little bit how that would be for you. Wenn du ein Eltern bist, vielleicht kennst du das. Du meinst ganz gut, oder wenn du jemand anderen etwas schenken will, weil du weißt, es ist gut für sie und es wird abgelehnt. Und nicht nur abgelehnt, sondern dass jemand stellt das vor, als ob es geht nur dir an. Und dann vielleicht der Kaiser Wu sagt, und man weiß nicht genau, vielleicht der ist wütend. Wer bist du denn? Oder vielleicht der ist traurig. Wer bist du? Oder wer bist du, der mir gegenüber steht, der nicht sieht, was ich alles getan habe? Dass er bekommt nicht die Anerkennung, die er glaubt, er hat verdient und wollte. Und Bodhidharma antwortet, ich weiß es nicht. I don't know who I am. So, was heißt das, dass diesen sogenannte große Lehrer oder große Heiliger oder was der Gaga, that he doesn't know. Someone asks him, who are you? And he says, I don't know. Auf welcher Ebene meint er, dass er weiß nicht? Wenn du jemand dir fragt, wer bist du? Was ist deine normale Antwort? Überleg mal einen Moment. Ich weiß, wenn jemand fragt mich, wer bist du? Ich sage, ich bin denn der Lehrer. Und wenn die fragen ein bisschen mehr, ich sage, oh, ich bin 68 Jahre alt und ich bin Amerikanerin und ich bin Lehrerin und Mutter und Ehefrau und alles möglich. Was würde es heißen, wenn jemand hört nie auf zu fragen, wer bist du? Und du gehst durch deine ganze Kataloge von wer du bist oder wer du denkst du bist, beruflich und persönlich, und kommt ein Punkt, wo man keine Antwort mehr hat? Oder man kommt an Antworten, dass man nicht davon gewusst haben, wenn man erlaubt sich hinter der Unteroberfläche zu gehen, zu gucken. Und von einer Praxisperspektive ist diese Frage ein sehr, sehr wichtiger, sogar vielleicht ein Essenz das Teaching. Ein Autor nennt das die geheimnisvolle Illusion des Selbst. Jack Kornfield hat ein Kapitel in seinem Buch, einer seiner vielen Bücher, wo der nennt das die geheimnisvolle Illusion des Selbst. Und er fängt mit zwei Zitaten an. Den Weg zu erforschen, einer der bekanntesten Zitate in Zen, den Weg zu erforschen heißt das Selbst zu erforschen. Das Selbst zu erforschen heißt, das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen heißt, sich von allen Dingen erleuchtet zu lassen. Und dann zitiert er was anderes. Wir nehmen alles ziemlich persönlich. Je stärker wir am Selbst festhalten, desto mehr Probleme haben wir. Kein Selbst nun, steht hier, lacht, kein Problem. Ich finde das ein viel lockerer und aber genauso bedeutungsvoll. Kein Selbst, kein Problem. But I like myself. Or at least some parts. I like myself that likes a good cappuccino. And I like the self that my husband is nice to and says is pretty and whatever. I like the self that people say is wise. I don't like the self that thinks that she's a bit overweight and hat doch ein Kartoffel vorgestern geessen, obwohl sie gesagt hat, sie würde kein Kartoffel mehr essen. Oh. Der ein Selbst kämpft mit der anderen Selbst. So, why does Jack Kornfield say die geheimnisvolle Illusion des Selbst? What's so geheimnisch about it? Und vielleicht einer der bekanntesten Ausdrücke. Und ich gebe euch morgen oder später eine Literaturliste. But if you want to buy one Zen book, buy this one. Yeah? Because Zen-Geist, Anfängergeist, das ist eine der allerersten Bücher in westlicher Sprache über Zen. Auf jeden Fall in Englisch. Und immer noch eine der besten. Von Suzuki Roshi, die nach Amerika gekommen ist, Zen zu unterrichten in 1960. Und eine der bekanntesten. Und er schreibt Folgendes, was oft zitiert ist. Wenn wir Zazen praktizieren, folgt unser Geist immer unserer Atmen. Wenn wir einatmen, trifft die Luft in der inneren Welt ein. Wenn wir ausatmen, geht die Luft hinaus in die äußere Welt. Die innere Welt ist ohne Grenze und auch die äußere Welt ist ohne Grenze. Wir sagen innere Welt oder äußere Welt, aber in Wirklichkeit gibt es einfach nur eine ganze Welt. In diese grenzenlose Welt ist unsere Kehle wie ein Schwingtor. Die Luft kommt hinein und geht hinaus, wie jemand, der durch ein Schwingtor tritt. Wenn ihr denkt, ich atme, ist dieses Ich ein Zusatz. Es gibt niemanden, der ich sagen konnte. Was wir Ich nennen, ist nur eine Schwingtour, die sich bewegt, wenn wir einatmen und ausatmen. Sie bewegt sich einfach, das ist alles. Wenn euer Geist rein und ruhig genug ist, nur dieser Bewegung zu folgen, ist nichts da. Kein Ich, keine Welt, weder Geist noch Körper. Nichts als ein Schwingtour. Wenn wir also Zazen praktizieren, existiert daher nur die Bewegung des Atmens. Aber wir sind diese Bewegung gewahr. Ihr solltet nicht geistabwesend sein. Doch die Bewegung gewahr zu sein, heißt nicht, eure kleinen Ich gewahr zu sein, sondern eure universale Natur oder Buddha Nature gewahr zu sein. Diese Art des Gewahrseins ist sehr wichtig, weil wir üblicherweise so einseitig sind. Doch in Wirklichkeit sind diese Unterscheidungen selbst die Wahrnehmung der Universal Existenz. Du bedeutet, dass ihr des Universums in der Gestalt eines Du gewahr seid. Und ich bedeutet, dass ihr des Universums in der Gestalt des Ich gewahr seid. Du und ich sind nur Schwingtüren. Diese Art von Verständnis ist notwendig. Es sollte nicht einmal Verständnis genannt werden. Tatsächlich ist es die wahre Erfahrung des Lebens durch die Praxis von Zen, durch die Praxis von Gewahrsein. Wenn wir üben Shikantaza, und ich habe auch mit jemandem darüber gesprochen, dass vielleicht das Wort üben ist falsch. Weil es gibt das Eindruck, dass ich tue etwas. Und wenn ich tue etwas, dann ist das oft, weil ich was erreichen will. Und in normaler Tags ist das selbstverständlich. Aber wenn man das auf den Kopf gestellt und sagt, nicht, dass ich übe Shikantaza oder ich übe offenes Gewahrsein, sondern eigentlich, ich lasse mein Ich aus dem Weg gehen, sodass offenes Gewahrsein da sein kann. Was immer da ist, aber oft wird untergedrückt oder weggepackt, weil das Ich will so es tun und machen. Verstehst du ein bisschen, was ich versuche zu sagen? Es ist, als ob, ja, gerade, ich habe gerade nochmal eine sehr bekannte Geschichte gelesen heute Morgen. Da ist ein Mann vor einem Tempel und er sitzt in Meditation, ganz, sorgfältig. Und der Lehrer kommt und sagt, was tust du? Und der Mann sagt, ja, ich sitze, ich meditiere. Und der Lehrer sagt, warum tust du das? Und er sagt, ja, ich will Buddha werden. Ich will Buddha. Ich sitze, weil ich Buddha werden will. Und dann der Lehrer dreht sich um und holt einen Stein von dem Boden oder ein Fliesen und er fängt an, diese Fliesen zu reiben, zu polieren. Und der Mann guckt ihn an und sagt, welche Blöden macht ihr dann? Und er sagt, warum tust du das? Und er sagt, ja, ich versuche, einen Spiegel zu bekommen von diesem Stein polieren. Und der Schüler sagt, ja, das ist aber Quatsch, das wird nie passieren. Und der Lehrer sagt, naja, so wie du versuchst jetzt, ein Buddha zu werden, versuche ich jetzt, diese Steine als Spiegel zu machen. Für mich ist immer die Frage, did he get it? Und da wird nichts geschrieben. Oder vielleicht, aber ich habe es nicht gesehen. Dedicated. Ja? Also ich weiß am meisten, was ich gelernt habe über die Jahre von meinem Lehrer, war nicht informaler Unterricht. Manchmal. Aber oft, wenn ich nur unterwegs mit ihm war, weil ich war oft sein Assistenten oder ihn beobachtet hat. Und ich möchte ihm nicht auf einen heiligen Zustand. Das war er auch nicht. Aber ich war offen für was. Und es geht nicht nur, was ich von einem Lehrer lernen kann. Was kann ich lernen überhaupt? Ja, von wenn ich wirklich öffne mich zu beobachten. So, did he get it? Well, what was he supposed to get? Was sollte er? Klick. Und ich habe das Geschichte erzählt, weil ich will das vergleichen mit was ich gesagt habe zum Thema, ich übe nicht, dass ich offenes Gewahrsein schaffen, erreichen kann. Deswegen glaube ich, ist das Wort falsch. Sondern ich erlaube es, was schon von Anfang an da ist, zu entstehen, indem ich aus dem Weg gehe, dass ich, das Idee, dass ich es tue. Und dann ist eine schwingende Tour. And then it's just being. Einfach da. Na, heißt das, das ist oft dann geschrieben, oder Leute denken, ein Selbst zu haben, ist ein Problem. Wir sollen selbstlos sein. Und das ist auch nicht damit gemeint. Natürlich haben wir verschiedene Selbst, die wir sind. Das Problem sozusagen ist der Anhaften an eine bestimmte Selbst oder eine bestimmte Selbstbild. Buddhismus geht so weit zu sagen, dass das ist die Ursache unserer Leiden. Das ist ein ziemlich massives Satz. Und was konnten die damit meinen? Schreibt Jack Kornfield, auf dem buddhistischen Übungsweg versuchen wir, unsere Identität so genau wie möglich zu erforschen. Wir fragen uns, wer wir hinter alle unsere Rollenbilder wirklich sind. Während wir dies tun, erleben wir, wie die Schichten unserer vermeintlichen Identität sich öffnen und abfallen oder sich durch die systemische Praxis der Achtsamkeit allmählich auflösen. Wir entdecken, dass unser Leid eben aus der Identifizierung mit solch einem begrenzten Selbstgefühl entsteht. Uns von dieser Begrenzung loszusagen, befreit uns von dem Kämpfen eines ganzen Lebens. Der fünfte, er spricht über Prinzipien der buddhistischen Psychologie und sagt, der fünfte Prinzip ist, unsere Vorstellung von einem Selbst entsteht durch Identifikationen. Je weniger wir an einer Idee von einem Selbst festhalten, desto freier und glücklicher werden wir sein. Das ist nett zu schreiben und klingt sehr leicht. In Wirklichkeit ist gar nicht so leicht, weil wir so, unser Existenz ist darauf aufgebaut, dass Dualität von mich und dich und so weiter, unsere Festhaltung an bestimmte Selbstbilder. Weißt du, so oft wir gar nicht hinterfragen, ob überhaupt, was wir denken, wirklich wahr ist. Wir nehmen es so selbstverständlich und vielleicht nicht wirklich forschen, zu gucken, dass da ist etwas da drin, die wir stecken, die nicht zum eine offene oder freie Verhaltung führt, sondern ganz im Gegenteil. Und das nehmen wir als so wahr, dass etwas anderes klingt unnatürlich und unwahr. Und die Vielfältigkeit, dass man zum Beispiel gleichzeitig verschiedene Selbst haben kann, und gleichzeitig, das grundsätzlich gibt nicht eine. Eine Ursache von das Gefühl, einsam zu sein, getrennt zu sein. Oder dass man eine feste Rolle haben muss, hat mit diesen Festhaltungen an die Wahrheit ein festes Selbst. Aber so wie Suzuki Roshi später schreibt, wir sind immer in Bewegung. Wir sind immer in Bewegung. In Dialog mit seinem Schüler unterstrich der Buddha stets, wie wichtig es war, sich seiner wahren Natur bewusst zu werden. Mönche und Nana, können wir die Dinge, die in die ihm steten Bande sind, als selbst bezeichnen? Nein, Herr, das können wir nicht. Sind die sich stets wandelnden Empfindungen des Körpers vielleicht das Selbst? Nein, Herr, antwortet sein Schüler da. Und dann fragen die immer weiter nach solcher Sache. Was wir als Selbst bezeichnen, schreibt Cornfield, ist wandelbar. Eine Geschichte, die wir uns erzählen, weil wir anhaften, weil wir uns kurzfristig mit ganz bestimmten Teilen unserer Erfahrung identifizieren. Das Selbst entsteht und verfestigt sich dann wie Wasser, das zu Eis gefriert. Das Eis besteht aus derselben Substanz wie das Wasser. Identifizierung und Identifizierung und Anhaften aber lassen es zu Eis gefriert. Auf diese Weise erleben wir unser scheinbar isoliertes Selbst. Und was passiert, wenn das Wasser schmelzt? Dann wird Wasser. Der fließend ist. Es ist ganz natürlich, dass wenn man fängt dann, das wirklich reinzusinken, dass die Selbstidentifizierung mit bestimmten Teil von uns ist wie das Eis, der gefriert. Und unsere Praxis, unsere Meditationspraxis und vielleicht auch das Erleben ist die Möglichkeit, Frühling kommen zu lassen im Arktik. Ja? Und es nimmt wieder Form und wird dann ungefroren. Aber in diese freien Bewegungen, die fließen dazwischen, es geht nicht entweder oder, es geht immer um und. Und der Angst, der man nicht mehr wissen werden, wer man ist, ist der Angst der Gefrorheit, ja? Aber der Wasser weiß genau, wo es fließen soll, wenn es alles fließen lässt. Ja? Kennt euch diesen Film, den Eisprinz, diese zwei Schwestern, Gefroren heißt der Film? Kennt euch das? Diese Wochenende, schau mal das an. Vielleicht du kannst das in YouTube oder Miete in Netflix oder irgendwas. Das angeblich sollte der größte Geld für Walt Disney reingebracht haben.
Wie heißt das?
Frozen.
Frozen.
Ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch. Es ist ein Comic. Not a comic, you know. Animation. Es sollte der erfolgreichste sein. Und es geht um zwei Schwestern, die Prinzessin sind und leben im Norden. Und es ist interessant, weil die sind zwei Schwestern, aber man kann auch sagen, das sind zwei selbst von der gleichen Person. Das ist gerade zu mir gekommen. Ich bin so froh. Ich will das unbedingt jetzt nochmal sehen. Aber intuitiv spüre ich, es hat was mit diesem Thema zu tun. Ja? Aber genau kann ich nicht sagen. Vielleicht sagst du mir nächstes Mal, wenn wir uns so schreiben mir oder was. Ja? You know, this is the central teaching of Buddhism. This is so damn central, I can't tell you. Even though I'm laughing, and this is it, you get this, you got it. But it's very hard. Because it goes against everything we think and believe. I've been trying for 38 years, and I still... And I don't think it's something we ever reach completely. But I think sometimes we thaw and then we freeze up again. And we thaw and we freeze up again. And our practice is, you know, the antifreeze that we put in the car so that it doesn't freeze. This is a really good talk, and I bet the battery ran out. So, let it flow, right? You know that expression? Let it flow. And you'll freeze. I freeze, you'll freeze. But those moments of really flowing, it's it.